Ciao a tutte e a tutti, ciao Amanda.
Hallo Marco.
Questo è un nuovo episodio di Parliamone, Redmor Amaldrüber, il podcast dell'Infopoint Jugendins Meran.
Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft. Menschen, die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben und neue Wege aufzeigen.
Ci diciamo spesso che parlare di salute mentale è importante, perché nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene, oppure tutto ci pare sottosopra. Quindi non distogliamo lo sguardo e parliamone.
Nach offiziellen Schätzungen werden 35% aller Frauen zumindest einmal in ihrem Leben Opfer von Gewalt. In einigen Ländern sind es sogar 70%. Alle drei Tage wird im Durchschnitt in Italien eine Frau ermordet. Man kann nicht oft genug darüber reden, aufmerksam machen und vor allem in Präventions- und Interventionsarbeit investieren. Heute kriegen wir eine weitere und eine Auslandsperspektive zum Thema Gewalt gegen Frauen, nämlich von einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Franziska Bauer.
Direkt, danke, Amanda.
Direkt zugeschaltet aus Berlin oder Leipzig?
Heute Leipzig.
Ja. Franziska, alle nennen die Iska, deswegen mache ich mit dem Namen weiter. Du bist Feministin, Juristin, arbeitest zurzeit in einer NGO in Berlin im Bereich Asylrecht und bist zudem Anthropologin. Du hast in Wien studiert und dann in Innsbruck und Sam erste Arbeitserfahrung zum heutigen Thema gesammelt. Du setzt dich schon seit Jahren aktiv mit dem Thema auseinander. Bevor du uns von deiner Erfahrung erzählst, wollen wir von dir wissen, was bedeutet für dich Feminismus? Und da du sicher ewig lang auf die Frage antworten kannst, frage ich dich, ob du das in einem Satz sagen kannst. Das ist jetzt voll gemein, gell? Probier's
einfach. Das ist total gemein. Okay. Das verzeiht er zwar nie, aber ich weiß für sicher. Also, ein Satz. Zum Glück gibt's in Deutsch eine Möglichkeit von Nebensätzen.
Genau.
Also, im Feminismus, würde ich sagen, geht's um eine intersektional befreite Gesellschaft, also um die Befreiung der Menschen von hegemonialer Männlichkeit, Ausbeutung, Unterdrückung, Rassismen, Antisemitismen und so weiter in der Perspektive der Geschlechtergerechtigkeit.
Wow, mehr kann ich nicht dazu sagen. Du, also wie ich davor erwähnt habe, du hast in einem Frauenhaus in Innsbruck gearbeitet.
Genau.
Für alle, die zuhören, was ist eigentlich ein Frauenhaus? Wie ist das strukturiert? Und welche waren die Ursachen für einen Rückzug von den Frauen?
Also ein Frauenhaus ist eine Schutzeinrichtung, der wird meistens vom Staat finanziert oder von Spenden, aber eigentlich meistens von öffentlichen Geldern und ist ein Rückzugsort und ein Schutzort für Frauen und Kinder, die von sogenannter häuslicher Gewalt betroffen sein. Ich bin nicht Fan vom Begriff häusliche Gewalt, weil es suggeriert, dass Gewalt etwas Häusliches und etwas Privates ist, was so nicht ist. Aber genau, das ist einfach die Institution Frauenhaus, wo dann eine Beratungsstelle und Übergangswohnungen und ganz viele andere Sachen mit dazuhängen, um Frauenschutz zu bieten, die vor Gewaltbeziehungen fliehen.
Und kannst du uns ein paar allgemeine Ursachen von Gewalt bzw. Abhängigkeit in vielen Fällen aufzählen?
Also die Hauptursache, aber logisch ist das sehr ein bisschen abstrakt, ist das Patriarchat. Eine konkretere Ursache ist meistens die Isolation. Also eine Gewaltbeziehung, eine toxische Beziehung isoliert die Opfer, macht sie handlungsunfähig, isoliert sie von anderen Andockpunkten in der Gesellschaft, isoliert sie von anderen Beziehungen. Und das ist oft die Ursache, wieso Frauen in ökonomischer Abhängigkeit, in emotionaler Abhängigkeit des Frauenhauses als letzte Option absuchen müssen, weil sie vorher nicht außer können.
Und also ich habe jetzt ein paar Städte schon aufgezählt. Eben bei dir ist Innsbruck wichtig, Wien, Leipzig, jetzt Berlin. Bezogen auf die Städte, aber auch auf deine Arbeitserfahrung, welche Präventionsangebote hast du kennengelernt oder auch, was es im Frauenhaus ungeboten worden ist, beziehungsweise Intervention in dem Fall? Oder welche Initiativen und Aktionen, die du auch als Aktivistin mitgestaltet hast, hast du kennengelernt, die du in Südtirol vielleicht weniger erlebt hast? Und da bei uns natürlich auch hilfreich sein kann. Das sind jetzt mehrere Fragen gewesen, oder?
Ja. Also der Hauptpunkt, und der gilt in der Arbeit im Frauenhaus, einfach in, also im Leben allgemein, aber auch im Aktivismus, ist die Entprivatisierung von dem Konzept Gewalt. Das ist, wie ich davor schon erwähnt habe, das ist nicht etwas Privates, das ist nicht etwas, was zwischen vier Wänden stattfindet, sondern das passiert überall. Und deswegen ist im Aktivismus, aber auch im Frauenhaus und in der Öffentlichkeitsarbeit von allen möglichen Institutionen, die sich mit Gewaltkonzepten auseinandersetzen und in der Gewaltprävention tätig sein, ist sichtbar machen, damit auch Frauen, die Opfer von Gewaltbeziehungen sein, mitkriegen, sie sind nicht allein. Und das ist etwas, was uns alle etwas angeht. Also laut in die Öffentlichkeit zu treten, das haben ja auch viele oft bei Demos mitgekriegt, wenn ihr zum Beispiel Flyer verteilen, wo die Helpline drauf ist, also die Frauen-Helpline oder Telefonnummer von anderen Kriseninterventionsstellen. Es ist voll wichtig, dass wir einfach ein Auge dafür entwickeln in der Gesellschaft, um uns einmischen zu können und aufzustehen, auch wenn es uns selber nicht betrifft, weil es ist die Person neben uns. Mhm. Man braucht gar nicht so weit schauen, um Gewaltbeziehungen zu sehen, manchmal nur aus seiner eigenen Familie.
Und fällt dir jetzt ein konkretes Beispiel ein, wo du dabei warst, irgendwas, was, ich weiß nicht, organisiert worden ist, wo du sagst, boah, das wäre voll cool, wenn das in Südtirol stattfinden hat?
Ich darf nochmal aufs Beispiel zukommen, was ich eben erwähnt habe. Auch wenn ich logisch nicht das in Zollen gießen kann, haben wir eine brutal gute Erfahrung gemacht mit dem Verteilen und Flyern und dem Postkästen werfen von Hilfeangebote. Mhm. Weil das erreicht auch Menschen, die nicht konkret Hilfe suchen. Mhm. Und das erreicht auch Menschen, die von den Angeboten gar nichts wissen. Und das ist eben eine invasive Methode, Leute zu erreichen, genau, um sie anzubinden an Hilfsangebote und an Schutzstrukturen.
Und jetzt nochmal zurückzukommen zum Frauenhaus. Gibt's von dir aus gesehen, oder das ist jetzt natürlich sehr, sehr individuell und von Fall zu Fall unterschiedlich. Was hat Ihnen die Frauen geholfen oder was hat Ihnen Mut gemacht mit den Frauen, mit denen du die auseinandergesetzt hast? Was haben sie dir so erzählt? Kannst du uns da ein Beispiel machen?
Ich glaube, das Wichtigste, was man braucht, wenn man in einem Frauenhaus arbeitet und wenn man mit Frauen arbeitet, die sich aus solchen Gewaltbeziehungen befreien, ist Selbstermächtigung und Handlungsspielraum zu schaffen. Also wir reden dort also von Frauen, die seit das mache ich an einem konkreten Beispiel, ja, fest, seit 60 Jahren isoliert in einer Gewaltbeziehung sein und sich mit 65 davon befreit haben. Also wirklich volle krasse familiäre Strukturen, die auch im ländlichen Bereich halt volle krass sein, weil es wenig Angebote gibt und wenig Andockpunkte an sozialpolitischen Initiativen. Die Perspektive zu schaffen, einfach der Frau die Möglichkeit zu geben, für sich Entscheidungen zu treffen und für sich in ein Leben zu treten, wo sie für sich einstehen kann. Und die Frau zu vernetzen und das zu tun, was sie will. Da ist auch nochmal voll wichtig, nicht paternalistisch an die Sache heranzugehen und irgendwie so eine Haltung anzunehmen, der Frau zu helfen, sondern es ist wirklich so Hilfe, so Selbsthilfe. Die Frauen wissen selber, was sie am besten brauchen. Und logisch ist für volle viele, weil Armut halt da mit Gewalt zu tun hat und Gewalt mit Armut zu tun hat, finanzielle und ja eben ökonomische Unabhängigkeit am Anfang voll wichtig, um gewisse Schritte zu gehen.
Du, Iska, kannst du uns ein bisschen konkret erklären, wie das mit der Ankunft bzw. mit der Aufnahme der Frauen im Frauenhaus ausschaut?
Also Frauen kämen voll unterschiedlich in ein Frauenhaus. Manche kämen durch die Polizei, manche kämen über die Klinik, weil sie Verletzungen haben. Manche kämen, weil sie selber die Notfallnummer anrufen. Man kann 24 Stunden in einem Frauenhaus aufgenommen werden, weil es in der Nacht einen Nachtdienst gibt. Wir haben ja im Nachtdienst gearbeitet, dann hauptsächlich. Und manche kämen über Nachbarn, Nachbarinnen, über FreundInnen, die ihnen den Kontakt halt stellen. Und dann kommt man an und volle viele Frauen, die zum Ankommen brauchen, manche ein paar Wochen, manche ein paar Tage, um überhaupt klar zu kommen, was da gerade passiert. Manche müssen sich von Verletzungen erholen. Manche genießen es einfach mal, eine Privatsphäre zu haben und nicht die ganze Zeit kontrolliert zu werden. Deswegen, da die Sorgen die ersten paar Tage, je nach Bedürfnisse von den Frauen und die Kinder, voll oft oder meistens kennen sie ja mit Kindern, manchmal mit vielen Kindern, sind die ersten Tage voll ruhig und die Frauen dann ein bisschen in Ruhe gelassen. Und dann versucht man einfach gemeinsam mit der Frau und mit den Kindern das weitere Leben zu planen. Was seien Schritte, die sie machen möchte, was seien Sachen, die ihr Freude machen würden, beruflich. Alles in Perspektive Unabhängigkeit. Im Frauenhaus Innsbruck ist es auch so, dass es einen Frauenbereich und einen Kinderbereich gibt mit jeweils Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen, die sich um die Menschen kümmern, die jetzt eben ankommen. Und 24 Stunden ist jemand da, der Gespräche führt. Und dann gibt es eben Frauen, die viel einen sozialen Austausch suchen, gleich mit anderen Frauen, sich anfreunden, connecten, Sachen unternehmen. Und andere Frauen, die erst einmal eben allein sein wollen. Das Frauenhaus ist voll schön, es hat eben eigene Zimmer mit eigenem Boot und quasi Gemeinschaftsküche. Und insofern gibt es eben auch ein Angebot, was im Frauenhaus gemacht werden kann, was in die Leitung gut tut. Es gibt einen Therapiegarten, einen Spielplatz. Es gibt allem etwas zu basteln, eine Bibliothek für die Frauen. Also eben, es ist also ein schöner Ort, wo man sich erst einmal sicher fühlen kann. Genau, und das ist ganz unterschiedlich. Manche gehen ja leider Gottes zurück, manche bleiben 3 Monate und finden eine Wohnung, manche 3 Jahre und brauchen dann noch ein bisschen Unterstützung. Es ist einfach unterschiedlich, je nach Grad der Traumatisierung und je nachdem, wie resilient gewisse Menschen halt sein. Ne? Also es ist einfach ein zacher Weg, aus den Beziehungen auszugehen. Und ja.
Ja. Und ich tat jetzt in ein bisschen andere Richtung gehen, nämlich, da fragen wir jetzt deine anthropologische Expertise. nämlich das Thema kulturelle und soziale Konstruktion von Geschlecht. Welchen Einfluss haben die auf die Prävalenz von Gewalt gegen Frauen in verschiedenen Gesellschaften?
Das ist auch wieder eine große Frage.
Ja.
Danke, Anna. Also wie du schon gesagt hast, das ist jetzt ein bisschen der springende Punkt, den du schon vorweggenommen hast, die Konstruktion von Geschlecht. Also wir wachsen ja auf, indem Geschlecht mit ganz viel Bedeutung aufgeladen ist. Geschlecht ist brutal wichtig. Wenn Kinder geboren werden zum Beispiel, sehen wir das an den total absurden Gender Release Partys und ganz, ganz viel, was auch Biografie prägt, zurückzuführen als Geschlecht, was einer Person zugeschrieben wird. Und das ist in unserer Gesellschaft extrem binär. Frauen, die sich eher aufs Häusliche konzentrieren, Frauen, die eher Care-Arbeit, Fürsorgearbeit machen, Frauen, die eher sich um Familie kümmern, um die Kinder kümmern und so weiter. Und auf der anderen Seite eben eine extrem stark männliche Perspektive, so der Versorger, der Mann im öffentlichen Bereich, der Mann als Besitzer und so. Und das sind extrem giftige Bilder, die erstens der Wahrheit überhaupt nicht entsprechen, das sagt in ganz vielen Gesellschaften total anders. Und die eben die Geschlechterverhältnisse total verhärten und alle unter Druck setzen. Das ist für niemand gut, das ist auch für Buben nicht gut. Und volle starke Gießen von den Geschlechterstereotypen, das die auch sagen, in die 2 Kategorien und die Unmöglichkeit davon auszubrechen, schafft ein gewaltvolles Verhältnis, weil es ein hierarchisches Verhältnis ist, weil es ein paternalistisches Verhältnis ist und weil es volle stark auf Abhängigkeiten basiert.
Mhm. Ja, und es ist ja so klassisch, nicht so der kleine Bub, sei stark, nicht, und weinet wie ein Mädchen, nicht, da die Sachen, die schon ganz, ganz früh anfangen und auch gezielt irgendwie auch getrennt gezeigt werden, nicht so die Prinzessin kaufen für die Kleine und der Held, nicht, der starke Held, der die Frau rettet und so weiter. Das, das macht es natürlich aus und hilft auch nicht zum Thema Gewalt, nicht. Und noch etwas in der Richtung, wie kennen überhaupt anthropologische Erkenntnisse dazu beitragen, die Ursachen und Auswirkungen von Gewalt gegen Frauen besser zu verstehen und im besten Fall effektive Präventions- und Interventionsstrategien entwickeln?
Ah, wieder kleine Frage. Also die Erkenntnis von der sozialen Konstruiertheit von Geschlecht ist jetzt nicht primär eine anthropologische Erkenntnis, sondern eben eine sozialwissenschaftliche Erkenntnis. Und die theoretische, aber auch die praktische und natürlich auch wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema kann von mir aus gesehen schon präventiv gegen Gewaltstrukturen in der Gesellschaft wirken, weil was man erkennt, kann man aufbrechen. wenn du die soziale Konstruiertheit nicht erkennst und die durch nicht bewegen kannst, in dem theoretischen Konstrukt, kannst du ja nicht wirklich dagegen wehren. Und deswegen ist Bildung wirklich ist A und O. Ich weiß, das sagen alle, und das kann man fast mal ernst nehmen, weil man nicht bei allem Bildung als Antwort hat, aber es ist halt einfach so. Man kann nicht früher genug anfangen, gegen solche Stereotype entgegenwirken, wie du vorher mit der Erziehung von kleinen Buben zum Beispiel das Beispiel gemacht hast. Hörst du vor, wenn du das gesagt hast, mit der Kindererziehung oder mit der Erziehung von Buben zu der toxischen Männlichkeit, wenn sie nur so klein sind, dass sie weinen, weil sie stolpern, eingefallen, dass man ja im Mädchen voll oft, ich hoffe jetzt nicht mehr so sehr, eine Art Gewalt und der Gewalt aushalten schon beibringt, das hast du sicher auch mal gehört, vielleicht der Mann, wenn du klein warst, er schlägt dich, weil er dich mag. Oder er zieht dich beim Zopf, weil er dich mag. Oder er ist eigentlich verliebt in dich. Wir hören ja voll oft Mädchen, wenn sie eigentlich Gewalt erfahren von Buben und sie lernen nicht nur das auch auszuhalten und sich nicht zu wehren, sondern sie lernen auch, dass das Liebe ist.
Mhm. Ja, das ist ein großes Problem.
Ja.
Und es ist auch auffälliger, nicht, wenn jetzt so mal kleine Mädchen Wildtieren oder vielleicht eben schlagen und so weiter und nachher ist halt schon und oh dir, was ist denn da? Und bei den kleinen Buben ist noch, ja, das sind halt Buben, die müssen bocken, nicht so.
Ja, boys will be boys.
Nicht so, genau. Bei einem wird das akzeptiert und bei der anderen Seite wird so, das ist jetzt was Komisches, ne?
Ja.
Und ja, das passt da ganz gut. Ja, Gewalt gegen Frauen ist ja eine gesellschaftliche Verantwortung, nicht? Eigentlich ein gesellschaftliches Versagen, wenn wir so wollen. Mhm. Beziehungsweise, so ist es. Wir müssen einfach aktiv werden und vor allem den Opfer, um den Opfer eine Stimme zu geben. Inwiefern, und jetzt komme ich nochmal zurück, aber eben Wiederholungen schaden mir, können wir feministische Prinzipien und Aktivismus nutzen, um die Rechte aller, aber auch der Überlebenden von Gewalt zu stärken und ihre Stimmen zu unterstützen?
Das Wichtigste ist, glaube ich, vor allem unter Frauen und Flinters, ich verwende ja oft auch gerne das Wort Flinters, um andere Geschlechter, die vom Patriarchat unterdrückt sein, mit einzubeziehen im Feminismusbegriff, ist wichtig, ins als Gemeinschaft und als kollektives Ganzes zu betrachten. Und ich glaube, dass wenn es anfängt, wenn wir uns anfangen, als Schwester und Geschwister zu betrachten, im Kampf gegen patriarchale Strukturen und gegen gewaltvolle Strukturen, das sehr extrem stark ist, und ich glaube, es ist ja kein Zufall, dass ja Frauen manchmal so eine Zickerei und eine Konkurrenz, die habe, vorgeworfen wird, in Kontexte, wo es darum geht, sich bei irgendetwas zu behaupten und die man die Welt da total anders ausschauen, wenn wir morgen alle zusammenarbeiten werden. Und das ist schon ein Achievement, wo ich sage, dass es gilt, schnellstmöglich zu erreichen, weil es extrem dringend ist. Also eben wachsam sein und die Person, die neben mir an der Straßenbahn sitzt, als meine Schwester zu sehen und eben ins als kollektives Ganzes zu sehen und alle mitzunehmen, die mitwählen. Und das wählen wahrscheinlich sowieso alle mit, weil eine feministische Welt ist eine Welt, in der man auf jeden Fall alle leben will.
Mhm. Eben, und wie du auch davor gesagt hast, es braucht zum Thema Gewalt ein kulturelles Umdenken. Es muss einfach eine umfassende Prävention stattfinden und mit umfassend meine ich auch, die wirklich alle erreichen. Also nicht gleich die Frau, die lernt, wie man sich schützt, wie man sich verteidigt, wo die Anlaufstellen sein, wie reagieren kann, wo ich Hilfe holen kann, was natürlich alles ganz wichtig ist, aber auch gezielt für Männer und explizit zum Thema Gewalt. Und da muss ich sagen, rechtzeitig, deswegen, es muss einfach daheim schon anfangen, in der Erziehung, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie man eben davor schon gesagt hat, die Themen Sozialisierung, das spielt einfach eine mega große Rolle. Und für das hat die Gesellschaft einfach wieder eine Riesenverantwortung. Nicht? Deswegen, wie du richtig gesagt hast, Zusammenhalten, Solidarität und auf das schauen. Und jeder und jede von uns kann es machen und eben eigentlich schon gleich, nicht? Ohne darauf warten.
Ja, das ist
sehr, weil sehr gerne. Da werden wir als Infopoint auch noch forschen, welche Angebote es da in Südtirol gibt, was eben Männer umgeht. Vielleicht gibt es einen Podcast dazu, schauen wir mal. Deswegen Nur eine letzte Frage an die ISKA. Wie können wir als Gesellschaft dazu beitragen, eine sichere Umgebung für Frauen zu schaffen und Gewalt zu reduzieren, natürlich im Bestfall eliminieren?
Ich glaube schon, dass ein guter Weg war, sich auf die Buben zu konzentrieren. Und zwar nicht in der Sichtbarmachung und in Empowerment, logisch auch, aber hier gibt es Sichtbarkeit und Empowerment genügend, sondern eben weg von der Perspektive, die Frauen müssen sich schützen und die Mädchen müssen sich müssen schauen, wie sie sich aufführen und was sie anhaben und was sie sein. Oder wirklich hin zu einem effektiven Umdenken bei Männern und Buben, weil sie sind die Täter und sie müssen dafür zur Verantwortung gezogen werden. Also es geht nicht, dass die ganze Zeit Mädchen irgendwie sich feministisch bilden oder junge Frauen sich feministisch bilden und groß werden in einer Welt, wo sie das Gefühl haben, das ist meine Verantwortung, weil sonst passiert mal etwas und sie muss für eine bessere Welt kämpfen. Also a boys thing. Und das will ich wirklich unterstreichen. Da. Und das ist jetzt ja auch ein bisschen Thema gewesen, wo leider die Giulia in Italien von ihrem Ex-Partner ermordet worden ist, dass da volle viele Verantwortliche nicht hingeschaut haben, weil es war in die StudienkollegInnen und in die Familien klar, dass er sie gestalkt hat und dass er sie verfolgt hat und dass er gewalttätig zu ihr war. Und das ist wirklich, wie ja so oft jetzt in Italien auch der Satz gefallen ist, la responsabilità dei padri, dass sie schauen, was die Buben tun. Und dass sie zur Rechenschaft gezogen werden und dass es einfach nicht geht, dass dann im Nachhinein alle überrascht sind, che bravo ragazzi, che era. Weil offensichtlich war es nicht. Und jetzt, wenn man die Leute fragt, dann haben irgendwie echt viele Leute hingeschaut können, aber dann haben aber nichts getan. Und hell gibt es echt zu vermeiden in unserer Gesellschaft, weil wir selbst haben eigentlich zu vernetzt.
Total.
Und wir müssen echt Verantwortung füreinander übernehmen.
Ja, du hast jetzt etwas Wichtiges angesprochen, nicht? Was danach bezüglich Opfer vermittelt wird, nicht? Da wird ja ganz viel darüber diskutiert und gezeigt in sozialen Medien. Und soziale Medien sind einfach ein großer Einfluss der Gesellschaft und soziale Medien auch mittlerweile wichtig, ein wichtiges Tool auch, um die Thematik umzugehen, um wichtige Infos zu verbreiten. Aber eben, da muss man einfach brutal vorsichtig mit dem umgehen, nicht? Und das vorsichtig eingesetzt werden. Deswegen Journalisten und Journalistinnen müssen auch wirklich schauen, wie man mit dem dann umgeht, nicht? Im Nachhinein. Ja. Weil ich jetzt auch einen tollen Artikel gelesen, Medien gegen Frauenmorde. Den gibt's auf Barfuß von Barbara Plack. Da sind richtig schön die Punkte aufgezählt, auf was man achten solle, wenn man eben über ein Opfer spricht, über einen Fall an sich, nicht?
Ja.
Und das ist einfach voll wichtig, weil das kann dann total in die falsche Richtung gehen und da muss man einfach mit Respekt arbeiten und so weiter.
Du hast voll einen wichtigen Punkt angesprochen. Ich war ja lange in Österreich und da habe ich ein bisschen den Prozess mitgekriegt, wie wirklich Aktivistinnen und die Bewegung rund um Nuna Menos und die ganze Präventionskampagnen gegen Femizide und Feminizide die Medien in ganz Österreich dazu gebracht haben, wirklich den Femizidbegriff zu verwenden. Und da will ich kurz einen Bogen spannen zum Begriff Femizid und Feminizid. Der Begriff Feminizid mit der zusätzlichen Silbe Ni in der Mitte kommt aus südamerikanischen und mittelamerikanischen Staaten, wo die Nuna Menos Bewegung den Begriff eine Frau wurde ermordet, weil sie eine Frau ist, erweitert hat mit eine Frau wurde ermordet, weil der Staat seine Verantwortung nicht wahrgenommen hat oder weil der Staat mitschuldig ist. Weil die patriarchalen Strukturen vom Staat und die Nicht-Ausfinanzierung von Gewaltschutzzentren und Präventionszentren an jeden einzelnen Frauenmord mitschuld sein. Genau. Und weil der Begriff voll wichtig ist und nicht von da kommt, wo ich eben dem kurz Rechnung trugen und so ein paar herkommt. Aber genau, in Österreich verwenden jetzt die Medien durchgehend den Begriff Femizid und das ist voll ein Achievement, weil wenn ich nach Österreich gezogen bin vor ein paar Jahren, war das noch Familiendrama oder Liebesdrama und ein Mord hat mit Familie und mit Liebe nichts zu tun. Oder es hat ja auch voll oft die Headlines gegeben, Mord aus Eifersucht. Ja, es gibt keinen Mord aus Eifersucht. Es gibt einen Mord an einer Frau. Es gibt keinen Mord aus Eifersucht. Eifersucht ist nicht der Grund, jemanden zu töten. Und das ist voll wichtig, weil das etwas macht mit der Gesellschaft, wenn sie das die ganze Zeit lebt.
Ja, es gibt einfach keine Rechtfertigung, nicht? Weil sie das genau. Selber und so weiter. Und da frage ich mich auch die Regelungen bzw. Gesetze, also wie du richtig gesagt hast, das ist eine staatliche Verantwortung. Es kann nicht sein, weil ganz, ganz viele Frauen geben das un, die melden das und so weiter und holen sich auch rechtzeitig Hilfe. Aber es kann nicht sein, dass ich 100-mal die Polizei unrufen muss und das nicht genug ist, nicht? Um das jetzt zu übertreiben, nicht?
Ja, da logisch.
Nicht, dass es so weit kommen muss, damit dann eingeschreiten wird, nicht? Und zähle ich dann auch so.
Ja.
Etwas, wo man denkt, okay, da muss man auch an dem Punkt etwas ändern, nicht? Es darf nicht voll schlimm sein, damit es konkret wird. Es ist in vielen Fällen schon voll schlimm. Und, und das ist alles, wo ich mich wundere von Sachen, die, was ich gehört habe. Und mir gedacht haben, hä, reicht das nicht? Nein, das hat nicht gereicht. Ja. Und da muss ich ganz, ganz dringend etwas ändern. Nicht?
Es ist generell wichtig, alle möglichen Institutionen in dem Bereich auszubilden und zu sensibilisieren. Da wollte ich nochmal hinweisen auf das Projekt, was in der Innsbrucker Uniklinik stattfindet und in alle Kliniken in Tirol. Das heißt, ich muss mit Dr. Viola sprechen. So kennen Frauen, die im Krankenhaus sind, aus welchen Gründen auch immer, aber natürlich auch wegen gewaltverursachter Verletzungen, die nicht sorgen wollen oder nicht sorgen kennen im Moment mit der Interaktion mit Arzt oder Ärztin, dass sie intim reden wollen mit der Person, die sie gerade behandelt. Und das ist wie so ein Code-Notfall-Ausdruck. Und das gibt es in Bozen auch. Und das ist voll wichtig, weil manche Frauen, auch wenn sie Verletzungen ins Krankenhaus gehen, werden vom Täter begleitet und haben überhaupt nicht die Möglichkeit zu sorgen, wie die Verletzung zustande gekommen ist. Und da ist es wichtig, von KindergärtnerInnen, alle möglichen PädagogInnen, Lehrpersonal und so weiter, bis hin zu anderen staatlichen Institutionen, dass alle das mitdenken. Das muss man wirklich mitdenken, das ist überall.
Iska, willst du uns noch etwas erzählen? Also statt jetzt zum Abschluss kommen. Du hast sicher...
Amanda, wir können viel zu viel reden.
Das passt, das geht ganz
gut. So geht dann noch eine Kleinigkeit.
Du hast noch eine Kleinigkeit.
Ja, ich weiß, jetzt komme ich zum 100. Mal mit dem Thema, aber es ist mir wirklich ein Anliegen. Freundinnenschaft, Leute, das ist unsere Basis. Gitschen, Frauen, Mädchen, Flinters. Das ist unser Zuhause und unsere Basis und wir müssen auf uns aufpassen. Das wollte ich noch sagen.
Also vielen, vielen, vielen Dank, Iska, für deinen Beitrag, deinen Einsatz, auch in den Nachbarländern. für alle, die es noch nicht gemacht haben, gibt es einen kleinen Kinotipp vom Infopoint. Schaut euch bitte alle C'è ancora domani an. C'è ancora domani al cinema. Und dann reden wir mal drüber. Ich lasse jetzt nur die letzten Wörter an die Iska.
Es gibt ja die Bewegung Nuna Menos, heißt sie. Die gibt es auf der ganzen Welt. Die setzt sich gegen Frauenmorde und Femizide und Feminizide ein. Und um an die Bewegung anzuschließen, haben wir ja schon im Vorgespräch gesagt, Amanda, dass wir es wichtig fanden, unsere Schwestern in dem System, dem gewaltvollen System zum Opfer gefallen sein, nur mal ihre Nummer zu verlesen und sie zu adressieren. Vom letzten Jahr und vom vorletzten Jahr in Südtirol. Celine Frey-Mazzoll, 21. Sigrid Gröber, 39. Alexandra Elena Mokanu, 35. Brigitta Steger, 51.
Que tiemblen Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor. presidente. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza el feminicida.